Absolut Uncut.
So Leute, Onkel B ist hier am Start. Herzlich willkommen direkt aus Kreuzberg 36. Gehen beste Grüße raus. Das hier ist Megaphone Report. Nein, natürlich nicht. Das hier ist Absolut Uncut.
Die Widersprüche des Wahlkampfs werden immer offensichtlicher. Die CDU zum Beispiel hält offiziell immer noch an einer Brandmauer gegenüber der AfD fest, hat aber erstmalig kein Problem mehr damit, sich bei Fragen zur schnellen Abschiebung, etwa von kriminell gewordenen Migranten, mit Stimmen aus der AfD unterstützen zu lassen. Ist der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein Populist, ein Opportunist oder ein Politiker, der plötzlich erkannt hat, dass vollkommen offene Grenzen jedem Staat irgendwann auf die Füße fallen?
Ist der von uns allen sehr geschätzte und wahrscheinlich nächste Bundeskanzler der BRD mit dem Namen Friedrich Merz, auch bekannt als BlackRock Fritz, ein Populist, ein Opportunist oder jemand, der vor kurzem erst begriffen hat, dass das komplette Öffnen der deutschen Grenzen wahrscheinlich zum Leidwesen Deutschlands endet? Ich denke mal, die Antwort ist recht einfach. Fritz ist ein Populist, ein Opportunist und er ist jemand, der die ganze Zeit wusste, dass die Politik um die Grenzöffnung nicht das beste Resultat für das deutsche Volk und für das deutsche Land bringen wird. Jetzt ganz zum Schluss möchte man dann nochmal auf den Migrations- und Remigrationszug aufspringen, der die AfD sehr populär gemacht hat in letzter Zeit. Und auf der anderen Seite möchte man aber eine Brandmauer oben halten und eine Kooperation mit der AfD kategorisch ausschließen. AfD-Positionen werden jetzt teilweise übernommen, aber trotzdem ist die AfD ganz böse. Genauso wie damals Scholz auf dem Spiegelcover mit altdeutscher Schrift gefordert hat, massenhaft abschieben. Das ist so ein Trend in Deutschland, der funktioniert ganz gut. Und im Zuge dessen hat Onkel Fritz versprochen, die Grenzen komplett zuzumachen. Das hat doch Nancy Faeser auch schon mal gemacht und ich denke mal, dass die AfD auch ein paar feuchte Träume davon hat, die Grenzen komplett zuzumachen. Ist es rein technisch betrachtet überhaupt möglich, Deutschlands Grenzen komplett zuzumachen oder ist das nichts anderes als Bauernfang und Populismus? Ich tippe mal auf Zweiteres, denn die Polizeigewerkschaft hat sich ja direkt dazu gemeldet und gesagt, dass das komplette Dichtmachen der deutschen Grenzen unmöglich ist. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter und betrachten uns die Herangehensweise der Politik im Allgemeinen und kommen zu dem Entschluss, dass das auch ein perfides kleines Spielchen sein könnte, Verschwörungstheorie, um Deutschland darauf vorzubereiten, diese unüberwindbaren Hürden demnächst aufbrechen zu können. Denn mit der richtigen Technologie wäre es innerhalb der nächsten Zeit eventuell doch möglich, Deutschlands Grenzen allumfassend zu schützen. Wer dort direkt in den Sinn kommt, ist ein Herr namens Peter Thiel und sein Partner namens Alexander Karp, die eine Firma betreiben namens Palantir, die eine weitere Firma betreiben mit dem Namen Clearview AI. Und Peter Thiel hat seine Finger auch noch im Spiel bei der Firma Anduril. Und so wie wir es bei Trump gelernt haben, dass dort keine Mauer gekommen ist, wie versprochen, aber eine virtuelle Mauer geplant wird mit biometrischer Erfassung und der kompletten Sammlung all unserer Daten, zuerst bei den armen Flüchtlingen und dann bei dir. So ist die Problematik hier in Deutschland die gleiche wie in den USA. Leute fordern geschlossene Grenzen, weil sie sagen, dass unsere Sicherheit gefährdet ist und dass das Land darunter leidet. Frei nach der Hegelschen Dialektik können wir uns also wahrscheinlich in Zukunft auf Problem, Reaction, Solution einstellen. So wird das allumfassende Schützen der deutschen Grenzen eventuell dann doch möglich sein mit den richtigen Kooperationspartnern aus Übersee und Deutschland bleibt weiterhin nichts anderes als ein Puppenstaat.
Donald Trump bewarb auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus die neue mRNA-Spritze gegen Krebs. Mittels modernster KI soll es in naher Zukunft möglich sein, binnen weniger Stunden ein auf jeden Bürger individuell abgestimmtes Antikrebsmedikament zu erschaffen, welches das individuelle Krebsrisiko des Patienten berücksichtigt und die Krankheit, noch bevor sie beim Menschen ausgebrochen ist, verhindern soll. Ein Medikament also, das präventiv wirken soll. Glaubst du an eine solche Technologie und welche Chancen, aber auch Risiken siehst du dabei?
Eine Spritze, die präventiv den Krebs bekämpfen soll, also dann, wenn du ihn noch nicht mal hast. Auf der Basis von mRNA-Technologie und künstlicher Intelligenz. So hat man dann mehr oder weniger den vollen Blumenstrauß, den man der Bevölkerung schenken kann, um sie gesund zu halten. Ja? Orwell und Huxley machen gerade richtig Party in ihrem Grab. Bei all der Aufregung dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass genau eben dieser Donald J. Trump auch zu der Zeit der Pandemie der amtierende Präsident der USA war und in Zusammenarbeit mit der DARPA schon damals Operation Warp Speed an den Tag gebracht hat, die dafür zuständig war, die damalige mRNA in Anführungsstrichen Impfung in der Welt zu verbreiten. Ich glaube auf gar keinen Fall an irgendwelchen Nutzen oder an irgendwelche Chancen von diesen Verbrechern, die uns die Spritzen in den Arsch stecken wollen, damit wir hoffentlich irgendwann mal keinen Krebs bekommt. Vielleicht wäre es für den Anfang ganz gut, wenn die Regierungen und Großkonzerne dieser Welt, die an der Krankheit und an der Entgiftung der Menschen ein schönes, dickes Bündel Geld verdienen, den Leuten erstmal erklären würden, dass sie durch gute Ernährung, durch einen guten Lifestyle, durch soziale Kontakte und durch einen Lebenssinn ihren Lebensweg bestreiten können, damit sie nicht so schnell krank werden. Und wenn die Regierungen und die Großkonzerne dieser Welt ja so einen großen Fick auf unsere Gesundheit geben, dann könnten sie doch eigentlich damit anfangen, die Giftstoffe aus unseren Klamotten rauszunehmen, aus unseren Supermarktregalen, aus unseren Kosmetik- und Hygieneartikeln und die Giftstoffe aus unserem mentalen Konsum rauszubekommen. Das wäre doch mal ein super Anfang und gepaart mit einem kleinen bisschen Vitamin D und K2, einer kleinen Prise an Magnesium, ein bisschen Bewegung, sozialer Kontakte, Sport und einem Sinn im Leben, morgens früh aufstehen zu wollen und eine Mission zu haben, ein kleines Fundament zu bauen, woraus irgendwann ein schönes, großes Haus wächst, metaphorisch betrachtet. Das wären auf jeden Fall die Tipps, die ich von einer fähigen Regierung erwarten würde, wenn sie wirklich meine Gesundheit im Herzen tragen würde. Wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist.
Donald Trump erhebt immer lauter Anspruch auf Grönland. Grönland war bis 1953 eine rein dänische Kolonie und existiert seither als selbstverwaltetes Territorium, das aber immer noch der dänischen Krone untersteht. Wer sollte über das Schicksal Grönlands bestimmen? Die immer noch offiziellen Besitzer, der Staat Dänemark, die USA oder die 57.000 Einwohner Grönlands, die bis heute nach der Pfeife der dänischen Kolonialisten tanzen müssen?
Laut meinem bescheidenen Wissen in Bezug auf diese Thematik ist es wohl so, dass die 57.000 grönländischen Einwohner, und man müsste das mal ins Verhältnis setzen mit meinem Bezirk, der schon 300.000 Einwohner hat hier in Kreuzberg alleine, ist schon ein kleines Fleckchen in Bezug auf Bevölkerung, aber ein großes Fleckchen in Bezug auf Land, Rohstoffe und strategische Wichtigkeit. Von daher, die grönländische Bevölkerung hätte, glaube ich, nichts gegen Autonomie. Ich glaube nicht, dass sie zum Königreich Dänemark gehören wollen und laut Umfragen wollen sie auch nicht Teil der USA sein. Vor allem jetzt merkt man, dass die Interessen der Bevölkerung mal wieder ganz weit hinten in der Schlange stehen. Demokratie halt. Herzlichen Glückwunsch. Es ist auf jeden Fall in Bezug auf geografisch-strategische Position und auf der anderen Seite in Bezug auf die Bodenschätze ein sehr lukratives kleines Fleckchen, worauf die Chinesen und die Russen bestimmt auch schon ihr Auge geworfen haben. Und so ist es für den Amerikaner natürlich ein Thema der nationalen Sicherheit. Laut Angaben der Amerikaner sind ja keine militärischen Interventionen geplant, um Grönland gewalttätig in den nordamerikanischen Komplex reinzubringen. Und genau das ist das Stichwort. Geht es hier nicht um Globalisierung? Denn wenn man sich betrachtet, dass Grönland und Kanada zu den USA gehören sollen, dann wird natürlich das Stichwort der Nordamerikanischen Union immer interessanter. Der feuchte Traum des Globalismus könnte also in Zukunft wahr werden. Und genau die Leute, die am meisten dagegen rebelliert haben, applaudieren gerade mehr als frenetisch diese Entwicklung, denn wenn Grönland, Kanada und USA sich zur Nordamerikanischen Union zusammenschließen, dann braucht man ja eine Nordamerikanische Union, eine Europäische Union und eine Afrikanische Union, um endlich diesen lang, lang gezettelten Plan umsetzen zu können von einer neuen Ordnung. Um einen sehr sympathischen Dude zu zitieren, der Ehrenbürger von Berlin geworden ist, it's a great idea. Ihr kennt den Rest.
Ist es vorstellbar, dass die USA und Dänemark als Teil Europas im Kampf um Grönlands Bodenschätze in eine militärische Auseinandersetzung geraten?
Die Gefahren einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Dänemark und den USA zu überdenken, da muss ich sagen, laut meiner Meinung ist das sehr unrealistisch. Vor allem, weil sich ja die dänische Premierministerin an sehr starke Verbündete gewendet hat, um im Fall eines Krieges dann auch fähige Leute im Rücken zu haben. Und zwar Frankreich und Deutschland.
Der deutschen Automobilindustrie geht es unter dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck immer schlechter. Nach einem massiven Absatzeinbruch hat jetzt der Audi-Konzern beschlossen, auch im benachbarten Ausland ein großes Werk zu schließen. Betroffen ist das 1949 gebaute Werk in Brüssel. Gefertigt werden hier vollelektrische SUVs, die sich keiner mehr leisten kann. Ab Ende Februar schließt Brüssel seine Tore und schickt dabei 3.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit. Ist der Niedergang der deutschen Automobilbranche ein Ergebnis grüner Wirtschafts- und Energiepolitik oder hat die deutsche Industrie auf dem Gebiet der Elektromobilität einfach zu spät angefangen, Geld in die Forschung zu stecken, während in Asien und den USA das E-Auto eine Zukunft hat?
Selbstverständlich ist der Niedergang der deutschen Automobilindustrie zurückzuführen teilweise auf die grüne Politik. Das ist ein Fakt. Aber wer hat diesen ganzen Wahnsinn um ESG und Wokeness überhaupt bezahlt und promotet? Sind es die gleichen Ratten, die das Schiff gerade verlassen, weil Trump Präsident geworden ist? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, dass diese Philosophien, diese konträren Philosophien aus derselben Ecke finanziert werden und man bedient sich an dem, was man gerade benötigt. Bestes Beispiel dafür ist unsere Lieblingsfirma zurzeit Palantir, wo wir auf der einen Seite einen Pseudolibertären haben, der eigentlich ein republikanischer Trump-Supporter ist nach außen und seinem Partner in Form von Alexander Karp, der sich selbst als einen Neomarxisten bezeichnet. Ich glaube, gegensätzlicher können Positionen gar nicht sein. Nach außen hin. Die Diskussion um die Antriebsarten sollten sowieso sekundär sein, denn wir haben ja schon von den Leuten erfahren, die so ein bisschen mehr zu sagen haben als unser Robert Habeck, wohin die Reise für uns eigentlich gehen soll. Im wahrsten Sinne des Wortes werden wir nämlich in Zukunft von zu Hause abgeholt werden durch autonom fahrende Fahrzeuge, die wir selber gar nicht mehr bedienen dürfen, auf einer festgestellten Route zur Arbeit gefahren wie ein Lämmchen und dann werden wir wieder nach Hause gebracht. Also was zum Teufel juckt dich das überhaupt, ob du mit einem Elektrofahrzeug oder mit einem Benziner von zu Hause abgeholt wirst, um ein Roboterleben zu führen? Denn du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Mal abgesehen davon ist der Trend des Elektrofahrzeuges überhaupt nichts Neues. Es gab in den 1800ern bereits eine Zeit, wo viele Elektrofahrzeuge auf den amerikanischen Straßen unterwegs waren. Nur gab es da einen Typen namens John D. Rockefeller, der durch die Monopolisierung der Ölindustrie so mächtig geworden ist und so einen Einfluss gehabt hat, dass er in der Lage war, alle alternativen Antriebsmöglichkeiten vom Markt zu nehmen.
China hat dieser Tage einen Coup auf dem Feld der KI gelandet. Es brachte mit DeepSeek ein kostenloses KI-Produkt auf den Markt, das erheblich billiger entsprechende Ergebnisse liefert als zum Beispiel ChatGPT, obwohl es im Gegensatz zu der KI aus den USA mit einer veralteten Chip-Generation ausgestattet ist. Nachdem DeepSeek als Open-Source-Projekt am Markt platziert wurde, verloren amerikanische Tech-Aktien über Nacht einen Wert von mehr als 600 Milliarden Dollar. DeepSeek stammt zudem von einem chinesischen Start-up, benötigte nur läppische 6 Millionen Dollar Entwicklungskosten und wurde nicht in den USA von Giganten wie Apple oder Microsoft entwickelt. Dass die Chinesen auf die neueste Chip-Generation verzichtet haben, ist kein Zufall, sondern eher dem Umstand geschuldet, dass diese Chips aus US-amerikanischer Produktion an China bisher nicht geliefert werden durften. Sie standen auf der Sanktionsliste der USA gegenüber Peking. Ist der Nimbus von der westlichen Vormachtstellung endgültig dahin und wie wird sich der Untergang des US-Imperiums abspielen? Zieht sich die USA aus der Welt zurück und konzentriert sich auf die unmittelbaren Nachbarn wie Lateinamerika, Kanada und Grönland?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA sich irgendwohin zurückziehen. Warum sollten sie auch? Das US-amerikanische Imperium wird mit Sicherheit nicht zerfallen, weil es das US-amerikanische Imperium nie gegeben hat. Es müsste mittlerweile klar sein, dass die USA von mächtigen internationalistischen Strukturen im Hintergrund innerhalb der letzten 200 Jahre zum militärischen Zentrum dieser Welt aufgebaut wurden. Von einem der Schirmherren dieser internationalistischen Vereine habe ich euch gerade erzählt, John D. Rockefeller. Wenn wir aber schon von John D. Rockefeller sprechen, dann kommen wir aber nicht drum herum, über seine Nachfolger zu sprechen. Allen voran sein Lieblingsenkel David Rockefeller, der laut eigenen Aussagen ihm am ähnlichsten war. Also ein absoluter Gutmensch und Philanthrop. Und genauso wie die Seifenblasen um das Thema des US-amerikanischen Imperiums immer mehr und mehr platzen, wird auch die Seifenblase um das Narrativ des autonomen großen Feindes aus dem fernen Osten platzen, China. Wer sich mit der Entwicklung und den Machtverhältnissen Chinas vor allem innerhalb der letzten 100 Jahre beschäftigen will, kommt nicht an der Council on Foreign Relations, an der Trilateralen Kommission und am Club von Bilderberg vorbei. So gesehen kommt ihr nicht an David Rockefeller vorbei. David Rockefeller und sein Capo, Henry Kissinger, hatten großen Einfluss auf das, was heutzutage als diese autonome große Macht aus dem fernen Osten gesehen wird, die als Anführer der BRICS-Staaten dem großen US-Imperium Paroli bieten wird. Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber Dinge sind manchmal nicht so, wie man denkt. Und frei nach dem Motto, denk für dich selbst, kommen wir leider zum Ende dieser Sendung. Ich möchte mich bei jedem herzlich bedanken, der eingeschaltet hat bei meinem Format Megafon. Natürlich nicht, bei Apolut Uncut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.